Herr Lieben, wir wollen noch etwas über das Thema nachdenken, die Bibel, Maßstab für mein Leben. Wie gut ist, dass wir das Wort Gottes haben, das haben wir schon gehört, dass wir dieses Bibelbuch haben und noch ja auch wirklich die Freiheit haben, dieses auch zu nutzen, zu lesen, auch weiterzugeben. Und immer wird es auch weitergereicht an Menschen, auch ein Bruder war heute da, der das regelmäßig tut, der eben das Bibelbuch, also in Form von Testamenten, Neuen Testamenten, regelmäßig weitergibt und der unterwegs ist, um auch vielen, ja, in verschiedenen Sprachen diese Bibeln weiterzugeben. Und so ist es schön, dass das Wort Gottes ausgebreitet wird, und es wird ja sehr, also sag mal, die Verbreitung des Wortes Gottes ist ja sehr groß, können wir sagen. Die Bibel, also das Bibelbuch, ist ja mit Abstand das meist verbreitetste Buch auf der Welt. Und das ist schon ein Wunder, und ja, wie Gott doch auch dahinter steht. Nun, wenn wir davon ausgehen, dass die Bibel das Wort Gottes ist, und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass es so viele Bibeln gibt, also auf der Welt, dass so viele Menschen Bibeln haben, und viele haben nicht nur eine Bibel zu Hause, zwei, drei oder vier und vielleicht noch mehr, also in verschiedenen Sprachen und Übersetzungen. Wie sieht es aus mit dem, was darin geschrieben steht, also was im Bibelbuch geschrieben steht? Es ist ja das eine, eine Bibel zu haben, in der Hand zu haben, vielleicht auch zu lesen. Das andere ist, ja, dieses persönlich zu nehmen, was ich lese, vielleicht auch danach zu tun. Wie sieht es damit aus? Und wenn wir das einmal so sehen im Verhältnis, möchte ich sagen, so viele Millionen von Bibeln, und wo sind die vielen Millionen Menschen, die danach tun? Nur einfach mal so zum Nachdenken. Und wir wollen das einfach auch auf uns jetzt beziehen. Was nützt es, dass wir nachdenken über die Person X, ob sie danach lebt oder jener irgendwo ganz weit weg? Nein, wie sieht es mit mir aus? Und so bin ich gestoßen auf ein Wort, welches der Jesus, also was von einer Geschichte herkommt, wo der Herr Jesus sein erstes Wunder getan hat, und das ist doch uns allen bekannt, von der Hochzeit in Kana. Und da dachte ich an das einzige Gebot Marias. Das hat ein Bruder mal so ausgedrückt, der früher hier auch in diesem Hause war, ein Bruder, ein Evangelist, Gerhard Hamm, schon viele Jahre zurück. Und er hatte damals gesprochen, waren wir Kinder, über das einzige Gebot Marias. Und das finden wir in Johannes Evangelium Kapitel 2, eben in dieser Geschichte von der Hochzeit in Kana. Wir wissen, Jesus war auf diese Hochzeit eingeladen, war dort anwesend, und dann geschah nun dieses Missgeschick, ja, dass zu wenig Wein da war, es mangelte an Wein, und Maria, ja, die Mutter von Jesus, hat das auch eben wahrgenommen und hat Jesus gesagt, sie haben keinen Wein mehr. Nun, Jesus sprach zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nun, dann seine Mutter sagte zu den Dienern in Vers 5, was er euch sagt, das tut. Ja, Maria wusste schon, wie es gehen sollte, und sie dachte nun, ja, sie hat nun das gesagt, und Jesus hat auch gesagt, meine Stunde ist jetzt noch nicht gekommen, aber doch jetzt in diesem Augenblick, sie sagte einfach, ja, was er euch sagt, das tut. Sehr interessant. Und auch dann, wie sie damit umgegangen sind, also diese, die nun das tun sollten, was Jesus gesagt hatte. Und er hatte dann gesagt, in Vers 7, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Ja, ein Auftrag, jetzt die Wasserkrüge mit Wasser zu füllen. Ja, nun könnte man ja auch die Frage stellen, warum soll ich das machen, das hinterfragen, jetzt dieses zu tun? Es geht ja jetzt, oder jemand hätte fragen können, ja, es geht ja nicht um Wasser, sondern um Wein. Wir brauchen Wein und kein Wasser. Nun aber, Jesus hatte solche Macht, Vollmacht auch, ja, dass diese nun nicht anders konnten, als dieses zu tun. Ja, solch einen Einfluss, positiven Einfluss hatte er auf diese Leute. Und was hatten sie getan? Sie füllten sie bis zum Rand. Sie haben das getan, was Jesus gesagt hat. Und dann ging es ja weiter. Und er sprach zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Also immer wieder, Jesus gibt Anweisungen und sie tun es. Sie tun es auch, obwohl es gegen den Verstand ist. Ja, dann haben sie es trotzdem getan. Und das wollen wir doch auch hier jetzt festhalten. Was er euch sagt, das tut. Das soll so die Grundlage auch sein meiner Predigt. Was er euch sagt, das tut. Nun könnte manch einer die Frage stellen, ist das denn nun so wichtig? Ist das nun so entscheidend? Und warum ist das so entscheidend? Wir sprechen auch heute über die Bibel, dass er Maßstab für unser Leben sein soll. Warum ist das eigentlich so? Ist das wichtig? Man kann ja auch irgendwie anders leben, vielleicht auch anders zum Ziele kommen. Ist das denn überhaupt wichtig? Nun, wir haben heute schon einiges gehört, ja, dass es doch auch wichtig ist, auf die Worte des Herrn zu hören. Ich möchte es doch auch so ausdrücken, wenn wir als Menschen nicht hören auf das, was der Herr sagt, so entgehen wir dem Segen Gottes. Wir gehen leer aus. Und letzten Endes, ja, geht es in die finstere Nacht, in die Gottesferne, ja, und wir haben keine Zuflucht. Wir haben kein Zuhause. Wir kommen nicht in die himmlische Heimat, sondern, wie doch der Herr Jesus es auch ausdrückt, in die Hölle. Und das möchte doch eigentlich im Grunde genommen keiner. Nur muss er es verstehen, der Mensch, ja, dass es nur diesen einen Weg gibt zum Ziel. Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Nun können wir unterschiedlich mit diesem Wort umgehen. Wir können sagen, ja, wir glauben das oder wir glauben es nicht. Viele haben es schon festgestellt, letztlich mit Schmerzen und auch mit Schrecken am Ende ihres Lebens, als es zu spät war. Ja, sie haben das ganze Leben das Wort in Frage gestellt und dann war es zu spät. Es gab keine Möglichkeit der Umkehr mehr. Aber die, die es verstanden haben, sie haben ihr Leben im Segen geführt und haben auf das gehört, was Jesus gesagt hat. Ich möchte einiges einfach mal auflisten, ja, was wir im Wort Gottes finden, was für uns Menschen wichtig ist, was er euch sagt. Wir gehen jetzt davon aus, und so glauben wir es doch auch, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist und auch, dass der Herr Jesus selbst das Wort ist. Du kannst es selber nachlesen in Johannes Kapitel 1, kannst es nachlesen ab Vers 1. Der Herr ist das Wort, ja. Und es heißt, und ohne dieses Wort, ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Es ist sehr interessant, man hört in unseren Tagen oft davon, dass man die Schöpfung bewahren solle. Ich habe das von einem Grünen gehört, also von der Politik, also gibt es ja die Grünen, und der hat gesprochen von der Schöpfung und dass man diese Schöpfung bewahren solle und dass wir eine Verantwortung haben. Können wir jetzt mal grundsätzlich so stehen lassen, aber das ist doch interessant, dass so ein Mensch von der Schöpfung spricht, obwohl er gar nicht an den Schöpfer glaubt, nicht an Jesus glaubt. Ja? Durch ihn ist alles geschaffen. Durch ihn ist alles gemacht, was gemacht ist. Und das ist doch großartig, können wir wirklich festhalten und sagen. Aber wie schade ist es, wenn es so viele Menschen gibt, ja, die gar nicht an Jesus denken, ja, die, denen es völlig unwichtig ist, auch nach ihm zu fragen. So wollen wir doch nach ihm fragen. Der Herr gibt uns so viel, auch durch sein Wort, und sagt uns so viel, und er lädt alle Menschen ein, doch zu ihm zu kommen, doch ihm ihr Herz und Leben zu schenken, ja, ihm ganz zu vertrauen. Und so wollen wir auch alle einladen, zum Herrn zu kommen, ihm ganz zu vertrauen. Wie es doch auch zwei Blinde einmal getan haben in Matthäus Kapitel 9. Matthäus Kapitel 9. Ich denke, wir kennen doch alle, vielleicht auch nicht alle, diese Geschichte, wie der Herr diese zwei Blinden geheilt hat und sehend gemacht hat, dieses Wunder getan hat. Und da ist mir doch dieses so wichtig geworden. Sie kamen ja zu Jesus und in Vers 27, sie riefen oder schrien zu ihm: Ach, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und Jesus fragte sie dann: Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Vers 28. Da antworteten sie ihm: Ja, Herr. Und weiter geht es: Da berührte er ihre Augen und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Ja, diese zwei Menschen, diese zwei armen Menschen, diese zwei Blinden, ja, diese glaubten an Jesus, den Sohn Gottes, und dass er die Macht hat, ihnen zu helfen, die Macht und die Kraft hat, zu helfen. Sie glaubten das. Und was geschah? Sie wurden geheilt. Ihnen wurde geholfen. Und so wird auch heute noch jedem geholfen in seiner Sündennot, auch wenn er geistlich blind ist. Ja, wenn er glaubt und der Herr tut das Wunder, er hilft und verändert auch den Menschen, wie wir auch im Zeugnis so wunderbar hören durften. Ja? Jesu Blut macht allen Sündenschaden gut. Und das wünsche ich uns allen, dass wir doch diesem Wort glauben. Ja, der Herr sagt: Ich will dir Freiheit schenken. Ja, ich will dich erlösen. Ich will dir vergeben. Ja, und der Herr Jesus sagt ja auch: Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Hab alles für dich getan. Aber wie gehst du damit um? Und er sagt dann auch, wie wir auch doch das Lied gesungen haben: Ja, komm her zu mir. Komm zum Kreuz mit deinen Lasten, müder Pilger du. Bei dem Kreuze kannst du rasten, da ist Ruhe. Wie gehst du mit dieser Botschaft um? Ja, höre doch auf diese wunderbare Einladung, der du jetzt noch belastet bist, der du jetzt noch mit deiner Sündenschuld dich abmühst, und vertraue ihm, dass er sie dir auch abnimmt. Ja, bekenne deine Schuld, tue Buße darüber. Und dann vertraue ihm, ja, glaube an ihn. Und da möchte ich doch uns Mut machen, dass wir doch wirklich auf das Wort Gottes achten und es auch wirklich wahrnehmen. Wenn wir einmal Hebräer 10 aufschlagen, Hebräer Kapitel 10, Hebräer 10, Vers 35, da steht: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Ja, wenn du schon ein Eigentum des Herrn Jesus geworden bist, dann halte an diesem Vertrauen fest und wirf dieses Vertrauen nicht weg, denn es hat eine große Belohnung. Ja, bleibe weiter kindlich an dem Herrn Jesus Christus hängen, möchte ich sagen. Halte an ihm fest. Halte weiter seine Hand fest, vertraue ihm und seinem Wort. Er hat es verheißen, dich durchzubringen. Hebräer 10, Vers 35. Und deshalb, ja, habe Vertrauen, gehe hinzu zu dem Thron der Gnade. Es heißt auch in Hebräer 10, Vers 19 bis 23. Hebräer 10, Vers 19 bis 23. Brüder, weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen zum Eintritt ins Heiligtum haben, den er uns als einen neuen und lebendigen Weg durch den zerrissenen Vorhang, das heißt durch sein Fleisch bereitet hat, und einen großen Priester über das Haus Gottes haben, lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen, besprengt in unseren Herzen, frei vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns an dem Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Ja, halte fest an dem Wort der Wahrheit. Halte nicht fest an irgendwelchen, sagen wir, kirchlichen Traditionen. Vielleicht sind sie nicht falsch, aber sie machen dich nicht frei. Nur der Herr Jesus, der alles für dich gegeben hat, der sich selbst für dich geopfert hat, er macht dich frei, und du darfst zu ihm kommen, zu diesem großen hohen Priester, darfst du hinzutreten und immer wieder kommen zu diesem Thron der Gnade und dich freuen, ja, an diesem Weg, den er für dich bereitet hat. Also wirf dein Vertrauen nicht weg, vertraue ihm. Nun möchte ich zum zweiten Punkt kommen, dieser Predigt. Wir wollen nun übergehen zu Anweisungen für das praktische Leben. So, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, so lesen wir ja die Bibel, das Wort, und finden darin viele, viele praktische Anweisungen für unser Leben. Und wir tun gut daran, dass wir darauf auch achten und dass wir das wichtig nehmen. Wir reden ja vom Maßstab für unser Leben. Und die Erklärung des Begriffs Maßstab, wir haben auch einige Techniker unter uns, denke ich, ja, ist unter anderem auch, sagt man, ist der Beurteilungsmaßstab oder Bewertungsmaßstab. Wir können auch sagen, Anspruch an die, wird dann auch jetzt von der Technik übergehend, an die Moral oder Sitte. Also nicht nur in der Technik finden wir diesen Begriff, nicht nur, dass wir sagen, ein Meter hat 100 Zentimeter, daran muss man natürlich auch festhalten und kann nicht sagen, ein Meter hat nur 99 Zentimeter oder so. Das kann man auch nicht auf einmal anfangen und das sagen, versuchen zu verändern. Ja? Und genauso ist auch das ganze Wort Gottes, das Wort Gottes, so wie es da steht, und wir tun gut daran, dass wir nicht anfangen, etwas wegzunehmen. Denn das ist dann dieser eine Zentimeter, von dem ich sprach. Ja? Wenn wir den wegnehmen, fehlt uns letztlich das Ganze. Und so wollen wir doch das jetzt auch für unser Leben anwenden. Und ich möchte Epheser 5 aufschlagen. Epheser Kapitel 5. Wir können dieses Kapitel oder die Verse 1 bis 21 jetzt nicht alle am Stück lesen. Würde zu viel werden. Aber du kannst es auch selber später noch machen. Epheser Kapitel 5, Vers 1 bis 21. Sehr wichtig für uns, die wir Kinder Gottes sind. Ich lese einfach mal die ersten 6 Verse. So seid nun Gottes Nachfolger als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, genau wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen unter euch nicht einmal genannt werden, wie es sich für Heilige geziemt. Auch keine gemeinen Worte, törichtes Geschwätz oder leichtfertige Witze, was sich nicht gehört, sondern vielmehr Danksagung. Und das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten irreführen, denn wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Dieses Wort ist für uns, die wir Kinder Gottes sind, gesagt. Diese Dinge, von denen wir geredet haben, ja, diese kann es auch in der Gemeinde geben, kann es auch unter Kindern Gottes geben, aber das soll nicht so sein. Der Herr warnt uns davor. Er warnt uns vor Unzucht, vor Unreinheit, vor Habsucht, ja, vor den Dingen, die in der Welt sind. Und Johannes hat das auch schon erwähnt, das Wort aus 1. Johannes Kapitel 2, Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Also wir wollen, wenn wir dem Herrn vertrauen, Kinder Gottes doch geworden sind, wollen wir uns hüten, dass die Dinge der Welt keinen Einzug halten in unser Leben und dass wir uns dann so vielleicht wieder geben wie die Welt, ja, dass wir so reden, ja, wie es hier auch heißt, keine gemeinen Worte, ja, wie viele gemeine Worte werden geredet in der Welt, und das kann auch unter Christen sein. Ja, wie viel, Zungensünden gibt es unter den Gläubigen? Und da wollen wir uns einfach prüfen. Törichtes Geschwätz, leichtfertige Witze. Ja, wir leben ja in einer ernsten Zeit und sollten uns hüten, ja, leichtfertige Witze zu reißen, ja, einfach spaßig alles zu nehmen, oberflächlich unser Christenleben zu führen, ja, und am Ende noch vielleicht in Unzucht oder Zügellosigkeit dahin zu leben. Das ist oft schon wirklich unter Gläubigen normal, war auch schon früher so, in der Bibel heißt es, bei den Nikolaiten, ja, die das auch so gelebt haben, die auch in Zügellosigkeit dahin gelebt haben und auch wirklich das nicht ernst genommen haben, auch die Reinheit in der Ehe zum Beispiel. Nun, das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger, Unreiner, Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. So ernst nimmt es die Bibel, das Wort Gottes. Entweder oder, es geht nicht dazwischen. Kann ich dies und jenes, kann ich die Welt und den Herrn und so weiter, das funktioniert nicht. Alle, die das versuchen wollen, leben ein krampfhaftes Christentum. Es ist ein reiner Krampf. Man ist nicht wirklich frei, obwohl man das vielleicht Freiheit nennt. Aber der Herr sagt, seid nicht ihre Teilhaber. Also ganz praktisch, wir sollen uns unterscheiden von der Welt. In Vers 11 heißt es dann, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Ja, habt keine Gemeinschaft damit. Und ich dachte an ein altes Lied, welches wir auch im Reichsliederbuch finden. Herr, bei jedem Wort und Werke mahne mich dein Geist daran. Hat auch Jesus so geredet? Hat auch Jesus so getan? Ja, sehr wichtig, dass wir das doch auch beachten. Nur so können wir auch Licht sein, wenn wir keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis haben. Und so sind wir beim dritten Punkt angelangt. Der Jesus spricht davon, lasst euer Licht leuchten. Ein Wort des Herrn wieder, welches wir auch jetzt besonders betrachten wollen. Lasst euer Licht leuchten. Lasst es leuchten. Ja, es soll hell leuchten. Und es kann nur hell leuchten, wenn Sünde aus unserem Leben, ja, sag mal, verschwunden ist. Wenn wir keinen Raum der Sünde geben. Und es ist sehr wichtig, Lieben, dass wir auch unser Leben, das Leben in der Nachfolge auch wirklich ernst nehmen. Dass doch nichts Böses, nichts Sündiges in unserem Leben Platz und Raum hat und gewinnt. Auch nicht im Geheimen, nicht heimlich, irgendwie, in irgendwelcher Art. Der Herr wolle uns doch davor bewahren. Wir wollen uns doch auch bewahren lassen. Dass das Licht, welches ja schon hell leuchtet, der Jesus ist das Licht der Welt. Und er will durch uns leuchten. Und dieses Licht soll in der Dunkelheit dieser Welt leuchten. Wir brauchen darüber nicht streiten oder das in Frage stellen, ob es nun in der Welt dunkel ist oder nicht. je nach Sichtweise. Es gibt Menschen, die sehen alles immer rosig und ist alles immer wunderbar und schön. Und ich glaube, sie machen sich oft auch was vor. Wenn wir recht es betrachten, sieht es in der Welt nicht schön aus, nicht rosig aus. Es gibt so viel Not, so viel Elend, auch in unserem deutschen Lande. Und auch weltweit gesehen, in den vielen Ländern der Erde, wie viel Not gibt es da, wie ist die Dunkelheit da, die Finsternis breitet sich aus, die Bosheit ja, breitet sich mehr und mehr aus und mit aller Gewalt kann man auch sagen, der Teufel wütet auf der ganzen Welt, ja, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und inmitten dieser Welt bist du, bin ich. Als was? Als ein Licht. Und du darfst leuchten. Stellen wir uns eine Kerze vor, wir gehen nach draußen in die Finsternis. Ja, auch diese Kerze schon macht dann da draußen, vor deinem Haus, die Finsternis hell. Und so ist es auch, wenn du als ein Licht, ja erleuchtet von Jesus, in diese Welt gehst, so darfst du ein Licht sein. Ganz automatisch schon. Du gehst, du stehst irgendwo und bist einfach ein Licht. Ja, warum? Du bist ein Christ. Ja, du bist erlöst. Du bist frei von Schuld und Sünde. Du bist nicht belastet, beladen mit Sünde. Wenn du damit noch belastet bist, dann bist du kein Licht. Das ist klar. Aber wenn du frei bist, ja, frei von Schuld und Sünde, ja, so darfst du leuchten und ein Licht sein. Immer wieder erzählen wir auch diese Geschichte. Unser Vater hat sie früher auch oft erzählt. Er kannte eine Schwester, die auch Wohnungen hatte, auch ein großes Haus, war auch etwas reicher, aber doch eine aufrichtige Christin und auch wirklich ein Licht in der Welt. Und sie stand einmal vor einem Schaufenster in der Stadt und schaute eben sich die Waren an. Und dann kam eine andere herzu und wollte auch schauen, aber irgendwie war diese Schwester so auffällig. Und dann schaute die Frau immer die Schwester an und gar nicht die Waren. Und immer so, dann war ihr dieser Schwester das ein wenig merkwürdig, was ist jetzt? Und dann fragte sie so, was ist, wollen Sie was von mir? Und dann sagte diese Frau, ja, ich weiß auch nicht, Sie sehen so anders aus, Sie leuchten, Sie strahlen. Ja, was ist das? Und dann konnte sie Zeugnis geben, ja. Und sie hat das auch in ihrem Leben gezeigt, da war es einmal so, da war in diesem Mietshaus Streit. Das kommt ja öfters vor. Und da ging es um so ein Stück Teppich, der da im Flur lag, ja. Und das war halt so, die eine meint, ja, der muss da weg. Der eine meint, nee, der kann da liegen bleiben. Und so ging das dann hin und her. Und diese Schwester hat das aber wahrgenommen, diesen Streit, und hat auch gewusst, wer eigentlich schuld ist. Und dann ging sie in den Garten, das war Juni, und schnitt die schönsten Rosen ab und schenkte dann dieser Frau die Rosen, die den Streit angezettelt hatte. Und dann, wie es dann so geht, und die Leute reden ja auch über alles, dann ging diese Frau in den Laden zum Metzger und dann hat sie dort erzählt, ja, wenn man sich bei uns zankt, dann bekommt man noch Rosen geschenkt. Ja, und das war so ein schönes Beispiel von einer Person, ja, die dem Herrn Jesus gehört, einer Schwester, ja, die ein Licht ist und einfach auch, ja, den Frieden ausstrahlt, ja. Und so sollen und wollen doch auch wir alle sein, wollen uns doch auch unterscheiden. Ja, lasst euer Licht leuchten, sagt der Herr Jesus in Matthäus 5, Vers 16. Das hatten wir noch nicht gesagt. Matthäus 5, Vers 16. Lass dein Licht leuchten. Lass es leuchten. Leuchte hell in dieser Welt. Ja, du kannst auch kein Licht sein. Kein Licht sein? Jesus sagt doch, lasst euer Licht leuchten. Ja, aber ich kann auch kein Licht sein. Ja, und das kann auf ganz verschiedene Weise geschehen. Ja, zum Beispiel war es so, früher in der Missionsarbeit, da hatte die Mission einen Evangeliumswagen und waren an verschiedenen Orten unterwegs. Und dann waren da auch immer also die so Abendversammlungen, Gottes Wort wurde gepredigt. Aber das hat auch nicht allen gefallen und auch besonders nicht allen Gläubigen. Warum auch immer. Und dann war es einmal so, ja, das war ja so ein Wagen, kann man sich vorstellen, so mit einer, vorne mit einer Zugmaschine und das hinten war so das Ausziehbar, konnten dann ungefähr 100 Leute darin Platz nehmen und vorne war eben diese Zugmaschine und einem Bruder, sag ich mal, in Christus hat das nicht gefallen, hatte einen Zorn gehabt und schlug dann die Lampen kaputt von dem Fahrzeug. Ja, hat sich dann rausgestellt. Ja, denke, das ist kein Licht. Vielleicht guckt jetzt mancher und wundert sich, dass jemand sowas macht. Aber es kann auch in anderer Weise sein, dass man kein Licht ist. Wenn wir miteinander Streit haben als Christen, ja, wenn wir im Unfrieden sind. Wir haben es auch gehört im Zeugnis, Schwester, war es so wichtig, ja, immer schnell muss Friede sein. Man soll sich versöhnen untereinander. Aber wie ist es in der Praxis, ihr Lieben, unter uns, die wir Christen sind? Wenn wir mal uns anschauen, auch unsere Gemeinden, wie sieht es da oft aus? Ja, das ist doch auch wirklich, möchte ich sagen, oft eine Schande. Ja, möchten wir einfach an die eigene Brust schlagen, nicht die Schuld beim anderen suchen, sondern wirklich sagen, ja, wo bin ich schuld, dass ich keinen Frieden habe mit meinem Nächsten? Denn das ist auch kein Licht, wenn es zum Beispiel so geht, wie es in einer Familie war. Da waren in dieser Familie 6 Leute, also 6 Mitglieder, und sie gingen alle in unterschiedliche Gemeinden. Ich glaube, können wir uns auch die Frage stellen, ist das ein Licht? Nur so zum Nachdenken. Nun, lasst uns Lichter sein. Lasst uns Zeugen von Jesus sein. Wir wollen doch uns zum Herrn Jesus stellen, auch in dieser Zeit. Nun, auch das ist ein Licht, möchte ich jetzt sagen, wieder, was ein Licht ist. Wenn man sich zur Wahrheit bekennt, zum Herrn Jesus bekennt, wenn man sich zur Schrift bekennt, ja, und auch wirklich davon auch Zeugnis gibt. In der früheren Zeit auch, einer unserer Vorfahren, ein Opa oder Uropa, Boja hieß der, von Ostpreußen, der musste auch leiden damals im Dritten Reich, ja, weil er zum Wort Gottes gestanden hatte und auch einmal in einer Predigt gesagt hatte, das, was da läuft mit den Juden, mit der Judenverfolgung, das wird nicht gut gehen. Und das hat gereicht, dass man ihn schon bald danach eingesperrt hatte. Aber das war trotzdem war ein Licht, ja. Auch wenn es schwer fällt, ja, die Wahrheit zu sagen, auch auf die Gefahr hin, gemieden zu werden, verachtet zu werden oder buchstäblich verfolgt zu werden oder sogar getötet zu werden, ja, wollen wir es doch nicht verschweigen, ja. Wollen wir dieses Licht auch dann leuchten lassen, auch wenn dann die Folge hat, dass unser Lebenslicht, sage ich mal, auslöscht, ja, deshalb leuchtet dann trotzdem Jesus als das Licht. Ja, lasst euer Licht leuchten. Nun das vierte noch, der vierte Punkt, wacht, seid bereit. Der Herr Jesus hat viel von der Wachsamkeit gesprochen und dass die Kinder Gottes wachsam sein sollen. Wir leben ja in der Endzeit und ich denke, wir brauchen nicht darüber diskutieren, ob das so ist und dass wir jetzt meinen, es sei vielleicht nicht so schlimm oder ja, der Herr kommt noch lange nicht oder wie auch immer. Der Jesus hat schon damals gesagt, als er hier auf dieser Erde war, seid bereit, und hat viel davon gesprochen, wenn wir die Endzeitreden unseres Herrn ansehen, in Matthäus 24 zum Beispiel, ja. Und was dann danach kommt, auch Matthäus 25, ist auch die Rede von der Wachsamkeit, von der Bereitschaft, wenn der Herr Jesus Christus kommt. Und wir kommen jeden Tag diesem Augenblick näher, dem Augenblick, dass er kommt. Ja, denken wir daran, dass er kommt. Wacht, seid bereit. Matthäus 24, Vers 13 lesen wir. Matthäus 24, Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Dieses Wort ist in meiner Bibel noch so dick gedruckt, sehr wichtig. Wer aber ausharrt bis ans Ende. Darum geht es. Das ist das Entscheidende. Dran zu bleiben. Ja, wirklich am Wort der Wahrheit festzuhalten, an diesem Maßstab festzuhalten. Ja, auch in einer Zeit, wo man sagt, ein Meter sind 99 Zentimeter. Ja, so sagt man es doch, ja. Wie vieles wird weggestrichen oder von dem einen Meter, weißt du, sind schon viele Zentimeter weggestrichen worden. Und am Ende bleibt nichts mehr übrig. Und man sagt vielleicht immer noch, ja, hallo, ich bin auch ein Christ, ja. Ja, aber komme ich ans Ziel? Komme ich ans Ende? Wenn ich solch eine Einstellung habe, wer ausharrt bis ans Ende? Das bedeutet auch, wer dranbleibt, wer an Jesus festhält, wer sich an ihn, heißt es auch in einem Lied, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Ja, wer sich an ihn hält, wird auch gehalten. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen und meinen, ja, ich will ja doch durchkommen. Und manche nehmen auch ihr Christenleben leider krampfhaft, möchte ich sagen, versuchen es krampfhaft, irgendwie müssen wir es doch schaffen, ans Ziel zu kommen. Es ist nicht so, wir wollen nicht ein krampfhaftes Christenleben führen, sondern auch Vertrauen, wie ich auch eingangs sagte, das Vertrauen haben, dass der Herr uns durchbringt, dass er uns hilft, dass er uns bewahrt. Aber er macht das nicht einfach so bei jedem. Ja, sondern doch bei denen, nur bei denen, ja, die ihm auch kindlich vertrauen, ja, die kindlich auch mit ihm leben wollen. Und diese brauchen sich dann gar keine Sorgen zu machen. Diese werden auch bereitet, vorbereitet. Und der Herr sagt es uns auch, ja, wacht, seid bereit. Und wenn wir Matthäus Kapitel 25 auch das Gleichnis von den 10 Jungfrauen nehmen, da ist dann auch die Rede von der Wachsamkeit. Und ich glaube, ja, die Törichten, sie haben es nicht ernst genommen. Können wir auch das auf uns übertragen? Und wir zählen letztlich auch zu den Törichten, oder du kannst zu denen zählen, wenn du das Wort Gottes nicht ernst nimmst. Wenn du nicht darauf bedacht bist, ganze Sache mit Jesus zu machen. Und wirklich die Bibel, das Wort Gottes von Anfang bis Ende, ja, wirklich so stehen zu lassen, wie es da steht, alles zu Herzen zu nehmen. Wenn du es anders machst und anders handelst in deinem Leben, ja, wirst du nicht durchkommen. So ernst ist auch das Wort. Denn es heißt hier ja auch von den 5 Törichten, dass sie draußen standen. Du kannst es nachlesen, Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Sie standen draußen und die Tür war verschlossen. Sie konnten nicht hineinkommen zur Hochzeit. Die Tür war verschlossen. Und so wird es gehen, auch am Ende der Welt. Irgendwann ist die Tür verschlossen. Sie ist zu. Und da können wir jetzt zwar sagen, wir sehen das irgendwie anders. Es gibt noch einen anderen Weg. Ja, es gibt noch irgendwie so ein Fegefeuer oder so, wo man dann noch gereinigt wird. Und am Ende kann man dann doch noch rein. Nein, das ist eine verkehrte Lehre. Die Bibel sagt, dass das Ende kommt und dass dann alle auch vor dem Weltenrichter, das heißt vor Jesus, stehen müssen. Die Tür ward verschlossen. Sie haben gerufen, Herr, Herr, tu uns auf. Sie konnten beten, ja, sie den Namen des Herrn sogar angerufen, aber zu spät. Und deshalb komme bei Zeiten, dass es nicht auch von dir heißt, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Und das wird dann bei denen der Fall sein, die so ein laues Christenleben geführt haben, so lasch, sag ich mal, so oberflächlich, die sich auch vielleicht gar nicht richtig bekehrt haben, ja, die auch gesagt haben mal, ja, hallo, ich bin auch ein Christ, gehöre auch dazu. Und sonst haben sie gelebt, wie sie wollten, ja, ein Leben, welches Jesus nicht verherrlicht hatte. So wollen wir es einfach ernst nehmen, auch auf die Gefahr hin, dass wir verachtet werden von anderen Gläubigen, von anderen Christen. Sie sagen, ach, du nimmst es zu ernst, du bist zu streng, du bist lieblos, du bist sonst was. Gut, wenn der Mensch das so sieht, ist es seine Sache. Wir sollen ihn trotzdem lieben und auch wirklich die Liebe ausstrahlen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, ja, dass wir ein rechtes Christenleben führen in dieser Welt. Also wacht, seid bereit. Ja, nehmen wir doch das Wort Gottes ernst, denn es ist der Maßstab für unser Leben. Wir werden auch bewertet anhand des Wortes Gottes. Und es ist sehr wichtig, dass wir das auch wirklich ernst nehmen. Denn das Wort Gottes ist kein Witz, es ist auch kein Spaß, sonst, dass man jetzt damit spaßen könnte, dem, was der Herr Jesus gesagt hat, sondern es ist ernst zu nehmen. Denn es heißt einmal, draußen sind die, ja, die Lügner, sind die Hure, die Ehebrecher, sind die Zauberer. Ja, ja, alle, die in Sünden gelebt haben, die sind einmal draußen. Sehr wichtig, das zu bedenken. Ich möchte es so ausdrücken, auch zum Schluss. Wer es, also das Wort Gottes ist kein Witz, kein Spaß, sondern ernst. Und wer es ernst nimmt, der kommt in den Genuss der Gottesfreude, der Gottesfülle. Wer das Wort Gottes ernst nimmt, der kommt dann zur rechten Freude. Und dann wird es schön. Dann bin ich frei von Belastungen, ja, frei von der Sünde. Ich führe kein Eigenleben mehr in meinem eigenen Sinn und Stolz, sondern ich lebe mit dem Herrn Jesus. Und ja, so wollen wir es einfach zu Herzen nehmen. Doch dieses auch, wie wir eingangs betrachtet haben, was er euch sagt, was Jesus euch sagt, ja, das tut. Und wer das tut, wird reich gesegnet in seinem Leben. Amen. Ja, lieber Jesus, hab Dank, dass dein Wort Geist und Leben ist. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, auch heute in dieser Stunde. Ja, segne uns auch im weiteren Nachdenken. Amen. Amen.